Ein bunter Blumenstrauß, den wir heute Morgen hier schon zusammen erlebt haben. Und das macht Freude. So geht es mir zumindest. Freude, weil ich auch gar nicht wusste, was alles in diesem Blumenstrauß uns dort begegnen würde. Aber ich denke, es ist gut. Es ist schön, diese Kreativität, das Miteinander und Gott auf doch recht unterschiedliche Art und Weise zu loben, zu preisen und ihn anzubeten. So, Dankeschön für diese Freude, die ihr, denke ich, auch denen, die ja jetzt nur in Anführungsstrichen zugeschaut und zugehört haben, bereitet habt. Und wenn ich an den vierten Advent denke, den wir ja heute haben, dann habe ich mal nachgeschaut und der vierte Advent oder für den vierten Advent steht die nahende Freude. Jeder Advent hat einen Namen in der Kirchengeschichte bekommen. Der vierte Advent ist die nahende Freude. Als ich das gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, ja, worauf eigentlich? Worauf freuen wir uns? Freuen wir uns auf das kleine Baby in der Krippe? Freuen wir uns auf die Geschenke, die wir vielleicht sehr erwarten? Freuen wir uns auf die ruhige, besinnliche Advents- und Weihnachtszeit? Auf das Fest der Liebe, von dem immer wieder so gesprochen wird? Die nahende Freude. Oder freust du dich auf Jesus? Jesus, der Erlöser der Menschen? Und tatsächlich, Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen als kleines Kind auf diese Erde. Das ist das, woran wir uns in ganz besonderer Weise jetzt am Weihnachten daran erinnern wollen. Wir wollen Geburtstag feiern. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So, der erste Gedanke: Jesus ist gekommen. Und ich habe eine ganze Menge Bibelstellen heute Morgen mitgebracht. Dass es ein bisschen einfacher ist, habe ich auch die Präsentation, dass ihr die Bibelstellen dann auch alle gut mitlesen könnt. Jesus, er ist gekommen. Schon im Garten Eden, ziemlich bald nach der Schöpfung, finden wir den ersten Hinweis auf das Kommen Jesu, nämlich direkt nach dem Sündenfall. Hat Gott von Jesus gesprochen. Ich habe euch hier oben mal eine Zeitleiste, was im richtigen Verhältnis steht, ein bisschen sei erstmal dahingestellt. Aber wir finden hier ganz oben links, ja, Schöpfung. Wir werden einige Bibelverse lesen aus dem Jesaja, Propheten Jesaja, der circa 700 Jahre plus minus aber in diesem Zeitraum gelebt hat. In welchem Jahr genau diese Prophezeiungen auf Jesus er gemacht hat, das weiß ich nicht. So habe ich halt circa 700 Jahre hingeschrieben, Jesu Geburt und heute. So, in 1. Mose Kapitel 3 Vers 15, da hat Gott schon gesagt: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen, Nachkommen und ihrem Nachkommen. Und der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist der Hinweis auf das Kommen Jesu. Der Hinweis, der erste Hinweis, den wir in der Bibel finden, darauf, dass Jesus, wenn er kommt, dem Satan in Form der Schlange dort im Garten Eden den Kopf zertreten wird. Das bedeutet, dass Jesus siegen wird über den Satan. Und darüber hinaus finden wir noch ganz viele Hinweise auf das Kommen Jesu im Alten Testament. Da könnte ich viele, viele Bibelstellen vorlesen heute Morgen. Ich möchte einen Vers nehmen aus dem Jesaja. Deswegen habe ich auch hier oben Jesaja in die Zeitleiste mit reingestellt. In Jesaja Kapitel 7, Vers 14, wie gesagt, etwa 700 Jahre vor der Geburt, da sagte er: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Eine Prophezeiung direkt auf das Kommen Jesu. Und Jesaja, er hat noch viel, viel mehr über das Leben Jesu und darüber, wer er sein würde und wie er sein würde, prophezeit. Ich habe mir in dieser Woche, Anfang der Woche, mal Zeit genommen, viele von diesen Bibelstellen zu lesen. Es ist interessant, wie viel Jesaja von Weihnachten, was wir Weihnachten nennen, schon erzählt hat. Hochinteressant. Und dann finden wir im Neuen Testament, ich habe es hier halt mit einfach die Geburt Jesu, grob mit dem Jahr Null, natürlich passt das nicht auf den Tag genau, die Zeitrechnung, aber wir nehmen einfach mal Null an. In Lukas Kapitel 2, die Verse 10 bis 12. Aber der Engel sagte zu ihnen, hier geht es dann um die Hirten: Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Und ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Die Hirten waren verwundert, überrascht. Aber sie gingen hin, sie guckten, sie überprüften. Tatsächlich, es war genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Und nie war eine Geburt, seitdem es die Erde gibt, so bedeutungsvoll und so weitreichend wie diese Geburt, die wir jetzt in den nächsten Tagen feiern wollen. Jesus kam als König zu uns Menschen und hatte doch selber keinen Wohlstand. Er war arm, bitterarm, würden wir vielleicht sagen, menschlich gesehen. Denn bei seiner Geburt wurde Jesus in eine Krippe hineingelegt, die sich seine Eltern nur ausgeliehen haben. Die gehörte ihnen gar nicht. Später predigte Jesus auf einem geliehenen Schiff. Hat sich auch nur ausgeborgt. Jesus, er hatte kein eigenes Bett, wo er sich abends schlafen legen konnte. Er war viel bei anderen Leuten, wo er aufgenommen wurde. Auf einem Esel, der ihm auch nicht gehörte, ritt er als König in Jerusalem ein. Auch das letzte Abendmahl, von dem wir in den Evangelien lesen, hielt Jesus in einem Raum ab, der ihm auch nur zur Verfügung gestellt wurde. Er wurde sogar in einem fremden Grab beerdigt. Auch das gehörte nicht ihm, war auch nur ausgeliehen. Da kommen wir dann Ostern vielleicht noch etwas mehr drauf. Und doch, sagt Jesus in Matthäus Kapitel 28, Vers 18, nach der Auferstehung, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist unglaublich. Er hatte eigentlich gar nichts hier auf der Erde. Und doch hatte er alle Macht. Ein Widerspruch? Nein, kein Widerspruch. Jesus ist gekommen auf diese Erde als König. Er ist gekommen, um zu suchen. Der zweite Gedanke. Er ist gekommen, um zu suchen. Wen oder was sucht Jesus? Auch da möchte ich zurückgehen, wieder hier, Jesaja. 700 Jahre vor der Geburt Jesu, Kapitel 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn Gott hat mich gesalbt. Er hat mich gesalbt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, und den Gefesselten, ihr seid los. Und dann im Neuen Testament wieder in den Evangelium, Matthäus Kapitel 9, Vers 13b. Dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Jesus, er ist also gekommen, um Menschen zu rufen. Er ist gekommen, wie wir es in Jesaja lesen, Menschen, die bereit sind für die gute Botschaft. Menschen, die bereit sind für das Evangelium, für die Vergebung Jesu, die er am Kreuz bewirkt hat, wo er bezahlt hat. Er hat Cash bezahlt, nicht mit Kreditkarte. Er hat Cash bezahlt mit seinem Leben, mit seinem Blut. Da gab es auch nicht Rabatt und da gab es nicht Skonto. Er hat bezahlt. Und er sucht Menschen, die bereit sind, zuzugeben, dass sie aufgrund ihrer Sünde nicht vor Gott bestehen können und deshalb ihre Ewigkeit in der Hölle verbringen werden. Diese Menschen, die sucht Jesus. Wir haben zu Hause die Tage ein Video gesehen, Agneta und ich. Da geht es um einen Toni. Ganz kurz, er ist halb Chinese und halb Italiener und geboren in England. 4 Jahre aufgewachsen in England, 8 Jahre in China und danach wieder in England. 3-maliger Kung-Fu-Weltmeister und Bodyguard in den höchsten Kreisen der Weltgeschichte. Ist anschließend kriminell geworden oder in der Zeit als Bodyguard wurde er dann hochkriminell, wurde gefasst und kam in Zypern in ein Gefängnis. Kein Luxusgefängnis, wie wir es oft in Deutschland haben, schön eingerichtete Zimmer mit Fernsehen und diversen Annehmlichkeiten, sondern große Zellen, große Räume, bunt zusammengewürfelt, Nationalitäten von ganz rechts bis ganz links, wenn wir die Weltkarte nehmen, an Kriminalitätshintergründen, alles, was wir uns vorstellen können, alles zusammen. Gewaltiges Potenzial. Der regelte alles mit Gewalt. Viele Menschen umgebracht. Und diesen Toni, den hat Jesus im Gefängnis befreit. Dieses Video, es ist ein Vortrag von ihm in Gummersbach, im März diesen Jahres, meine ich. Und er sagte zu den Zuhörern, in diesem Moment war ich dort im Gefängnis, freier, wie jeder von euch wahrscheinlich jetzt ist. Jesus kam, um den Menschen, um die Menschen zu befreien. Menschen auch im Gefängnis, aber auch hier, heute, morgen und an diesen Tagen in Weihnachten. Menschen zu suchen. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesaja Kapitel 53, die Verse 6 und 7. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Gott unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich hin und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt. So trug er alles ohne Widerspruch. Auch hier finden wir eine deutliche und eindeutige Prophezeiung, Vorhersage auf den Tod Jesu. Das Lied, was Miriam und Annika gerade gesungen haben, die Liebe des Retters hat gesiegt. Ich bin erlöst. Es ist nicht nur einfach ein Lied, eine Aussage irgendwie dahin gesungen. Schön gesungen. Es ist die nackte Wahrheit. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. In keinem anderen ist das Heil zu finden, denn in der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir Menschen gerettet werden können. Jesus kam, um uns Menschen vor der Hölle zu retten. Auch auf diesen Punkt geht der Toni in diesem Video, einen Originalmitschnitt von seinem Lebensbericht, geht er sehr, sehr deutlich und sehr klar auch darauf ein. Also sehr zu empfehlen. Können wir gerne auch weitergeben. Jesus kam, um Menschen vor der Hölle zu retten. Was sind dadurch automatisch alle Menschen gerettet? Zumindest ein bisschen eingeschränkt. Alle in der westlichen Welt, die wir in irgendeiner Form christlich erzogen sind, zu irgendeinem christlichen Werk, Organisation, wie auch immer geartet, Mitglieder sind, zugehörig sind, sind wir dadurch alle automatisch gerettet? Johannes Kapitel 1, die Verse 11 bis 13. Er kam, Jesus, geht es hier um Jesus, er kam in sein Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder durch den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Auch hier finden wir eine sehr klare und sehr deutliche Antwort auf die Frage, sind wir dadurch automatisch alle gerettet? Die Bibel sagt sehr eindeutig nein. Auch das Volk Israel, von dem hier die Rede ist, er kam in sein Eigentum, zum eigenen Volk, aber sie wollten ihn nicht. Die haben ihn abgelehnt, haben ihn umgebracht. Doch denen, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, sich Kinder Gottes zu nennen. Das war damals so und das ist heute so. Also wenn du bereit bist, zuzugeben, vor Gott ein Sünder zu sein und geradewegs aus diesem Grunde den Weg in die Hölle gehst, du aber da gar nicht hin möchtest, sondern bereit bist, deine Schuld zuzugeben, sie bei Jesus abzuladen, ihn um Vergebung deiner Sünde, deiner Schuld zu bitten, denen, das sagt Jesus hier in Johannes Kapitel 1, die Verse 11 bis 13, diesen Menschen gibt er das Recht, sich Kinder Gottes zu nennen, Kinder Gottes zu sein. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und vergiss ihn nicht bei dieser Geburtstagsfeier, jetzt in den nächsten Tagen. Vergiss nicht, das Geburtstagskind mit dabei zu haben, wenn du Geburtstag feierst. Morgen, übermorgen, vielleicht mit Freunden, vielleicht auch mit Verwandten. Ich weiß es nicht, wie du feierst, wie du die Tage verbringst. Aber vergiss nicht, Jesus zu seiner Geburtstagsfeier mit dabei zu haben. Denn er ist gekommen, um Menschen zu retten, die sich retten lassen wollen. Der vierte Advent, die nahende Freude, weil Jesus, der Retter, geboren ist. Amen.